Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu einer weiteren Bibelstunde. Wir studieren das Buch Haggai nach längerer Zeit und viel Geduld und langem Durchhalten von eurer Seite sind wir auch endlich im Buch direkt angekommen, so im ersten Kapitel und beschäftigen uns mit dem ersten Block, mit dem ersten Thema in dem Buch Haggai und da geht es ja um die Prioritäten. So, wir wollen gleich gemeinsam weiter dieses Kapitel genauer anschauen. Und wollen wir beten und dann diesen Abschnitt heute wieder gemeinsam betrachten. Also ich bete. Stehen wir auf? Dankeschön. Wir wollen uns vor dich hinstellen, Herr, unser Schöpfer, Herr der Herrscharen, weil wir wissen, wer du bist. Du bist der allmächtige, souveräne Schöpfergott und du bist der einzige Rettergott, auf dem wir angewiesen sind in allen Dingen. Und so wollen wir uns vor dich stellen, von dir alles erwarten, von dir alles erbitten. Und ich bitte dich, Herr, erwecke unseren Geist, erwecke unser Herz, mach es klar, unsere geistlichen Augen, dass wir die Dinge sehen, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Und nicht nur mit den Ohren hören, sondern äußerlich, sondern innerlich mit den geistlichen Ohren so hören, und verstehen, was du jedem Einzelnen und was du deinem Volk und deiner Gemeinde zu sagen hast. Herr, dass wir in einer würdigen Art und Weise vor dir leben, dass wir umdenken, Buße tun, umkehren und sich vor dir stellen. Herr, dass du uns gebrauchen kannst. Herr, segne jeden Einzelnen, der hergekommen ist, der diese Zeit jetzt sich genommen hat, um eben von dir zu hören. Und ich bitte dich, segne ihn dafür und gib mir Freimütigkeit, gib mir Klarheit, gib mir ebenfalls Kraft, das so zu lehren, Herr, wie es dir gefällt und wie es dich verherrlicht, wie es dich verherrlicht. Ich bitte dich darum. Amen. Okay, wir sind im Buch Haggai, Kapitel 1. Und wir sind so, wie gesagt, da hineingekommen. Letzten Mittwoch haben wir uns mit großen Schritten oder dann haben wir im ganzen Happen Kapitel 1, Vers 2 und bis 11 uns angeschaut. Und ich möchte da noch ein bisschen verweilen, beziehungsweise da nochmal erinnern, noch ein paar Dinge erwähnen, ein paar Aspekte, sodass wir zum Vers 12 gehen können. Aber einfach erstmal mal zur Erinnerung. Kapitel 1, Verse 1 bis 15, so das ist ein Block, in den einzelnen Reden im Buch Haggai. Und das sind Weisungen, die Gott dem Volk Israel gibt, den Rückkehrern, damit Haggai den beisteht, damit Haggai sie ausrichtet und hilft, den Tempel wieder aufzubauen. Das ist sein Auftrag, damit der Auftrag vollendet werden kann. Das ist der Auftrag. Und da gibt es mehrere Weisungen, mehrere Sprechen Gottes zu dem Volk, wie Gott sein Volk ermutigt, weiterzubauen. Und es gibt unter verschiedenen Themen haben wir das ein bisschen zusammengefasst. Ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen daran erinnern. Wir haben so auf der Tafel da so verschiedene Spannungsbögen aufgezeichnet, so verschiedene Blöcke. Und so der erste Block war es, die richtigen Prioritäten setzen. Das war der erste Abschnitt. Unter diesem Abschnitt befinden wir uns. Wir können auch sagen, hier in diesem ersten Abschnitt, Kapitel 1, Vers 1 bis 15, geht es darum, Haggai erinnert das Volk nochmal an den Auftrag. Was ist überhaupt Auftrag? Warum sind sie zurückgekommen? Warum hat sie Gott aus der Gefangenschaft zurückgebracht in das Land? Und er erinnert sie an diesen Auftrag. Und was ist nochmal der Auftrag? Wozu hat sie Gott zurückgebracht? Baut das Haus. Wessen Haus? Gottes Haus. Nicht baut Häuser. Welche Häuser? Eure Häuser. Das ist nicht der Grund, warum ich euch zurückgebracht habe, sondern der Grund, warum ihr hier seid, warum ich euch zurückgebracht habe, ist, damit ihr mir dient, damit ihr mir ein Haus baut. Das ist der Auftrag. Und Haggai erinnert sie nochmal daran. Denn das Volk hat es vergessen. Und es gab viele Umstände, viele Gründe, warum das Volk sich nicht dran gemacht hat, das Haus des Herrn zu machen. Und wir können das vielleicht so sagen, da sagt etwas, das Volk sagt etwas, gibt den Grund an, warum sie nicht bauen. Und Gott sagt etwas und sagt, warum sie eben bauen sollen. Das Volk sagt nämlich, wegen den Umständen ist es uns unmöglich, das Haus zu bauen. Die Umstände sind schuld, dass wir das Haus nicht bauen können. Es gibt verschiedene Umstände, verschiedene Gründe. Und Gott sagt, nee, die Umstände sind wegen euch so, weil ihr das Haus nicht baut. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft des ersten Kapitels, das ist die Erinnerung. Das Volk sagt, es gibt bestimmte Umstände, die machen uns unmöglich, das Haus zu bauen. Über die können wir gleich nochmal nachdenken. Aber das ist, die geben einen Grund an. Die Umstände machen es uns unmöglich. Und Gott sagt, meine Freunde, das ist nicht richtig. Die Umstände sind deswegen so, weil ihr nicht das Haus baut. Wenn ihr das Haus bauen würdet, wären die Umstände auch anders. Nicht die Umstände verhindern, sondern Gott schickt die Umstände. Und das ist ganz zentral, steht im Fokus diesen ersten Abschnitt. So, das Volk sagt, wir können nicht, die Angriffe von außen sind sehr intensiv, wir haben keine Unterstützung mehr von dem persischen König, das heißt politisch ist das schwierig, wir müssen für uns selbst erst sorgen, wir haben Feinde, die um uns herum, es scheint so, die Zeit ist eben noch nicht da, die äußeren Umstände machen es uns unmöglich. Und interessanterweise zeigt Gott durch den Propheten ihre wahre Motivation. Interessanterweise, Gott spricht in diesem Kapitel nicht darüber, oh stimmt, die Feinde sind zu stark, oh stimmt, der persische König hat es euch verboten, oh stimmt, ihr habt nicht viel Geld, oh, keine Ahnung. Gott spricht nicht darüber, über diese äußeren Umstände, politisch, wirtschaftlich, davon erwähnt Hagai gar nichts, oder? Obwohl das ja der Hintergrund ist. Sondern was sagt Gott, was ist die wahre Motivation, das Haus nicht zu bauen? Ihr rennt jeder für sein eigenes Haus. Äußerlich betrachtet sind das äußerliche Umstände, die das Volk verhindern, das Haus zu bauen. Aber Gott sieht das Herz und sagt, nein, nein, diese Umstände sind euch nur willkommen, weil jetzt nicht möglich ist, juhu, da kann ich ja mein eigenes Häuschen bauen. Die Zeit ist gerade nicht da, ja, gut, dann kümmere ich mich um mein eigenes Haus. Wir können diesen Abschnitt auch noch etwas anderes gliedern oder genauer anschauen. Die Verse 2 bis, wir können sagen 2 bis 9 im Prinzip, spricht Gott oder stellt Gott eigentlich die Sünde des Volkes ihnen vor Augen. Und ich meine, dass in diesem Abschnitt es um Habsucht geht. Dass dieser Abschnitt die wahre Motivation, das Haus nicht zu bauen, sich nicht um Gottes Dinge zu kümmern und um den Auftrag Gottes nachzukommen, liegt in der Habsucht, in der Ich-Sucht. Ich zuerst, erlaube mir zuerst, mein Haus zuerst. Ich zuerst, dann du. Ich zuerst, dann Gott. Ich zuerst, dann mein Mitmensch. Aber ich zuerst. Und Gott überführt sie dieser Haltung und sagt, nicht ich, das ist Habsucht und wir wissen, mit was Habsucht in der Bibel gleichgestellt wird? Mit? Mammut, ja, das hat was mit Geld auch viel zu tun. Mit Götzendienst. Bibel bezeichnet Habsucht als Götzendienst. Warum? Warum ist Habsucht ein... vielleicht gucken wir uns das kurz mal an, nochmal. Wir kommen gleich zurück zu Hagai, also wie gesagt, ein Lesezeichen. Ich bin mir sicher, da ist schon eins drin. Und Matthäus-Evangelium, wir schlagen nochmal den Text auf, den wir letztes Mal auch schon mal kurz angelesen haben. Matthäus Kapitel 6 in der Bergpredigt sagt Jesus etwas dazu. Ich denke, da wird es deutlich, warum es Habsucht, warum es Götzendienst ist. Und dann müssen wir gleich weitergehen, wie reagiert Gott auf Götzendienst? Und dann sehen wir, warum es dem Volk genauso erging, wie es immer ging. Warum die Zustände so waren, wie sie waren. Das hat nämlich eine Tun-Ergehen-Wirkung, eine Ursache. Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 19 ist nochmal dieser Abschnitt. Lass uns mal ganz kurz den in Erinnerung rufen. Jesus sagt, er beschreibt die Maßstäbe für das Leben im Reich Gottes und dann sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Also hier geht es darum, Prioritäten setzen, wo investieren wir, was sollen wir uns für Schätze sammeln, im Himmel oder auf der Erde. Und dann, jetzt Vers 21, sagt er den Grund an, denn, das ist eine Begründung, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was bedeutet das? Da, wo dein Schatz ist, dann wird auch dein Herz sein. Für was steht Herz? Fürs Denken, für Überlegungen, für Nachsinnen, für Verstehen, für Ort der Entscheidungen treffen. Das ist im biblischen Sinne das Herz. Nicht nur den Schatz, du wirst, da wo dein Schatz ist, da wirst, das wirst du lieben. Das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Aber hier geht es darum, da wo dein Schatz ist, dann wird permanent dein Denken, dein Nachsinnen, dein Herz wird permanent da sein. Du wirst permanent darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Wie könnte ich das beschützen? Oh, was ist, wenn eine Motte da ist? Was ist, wenn ein Räuber kommt? Oh, was ist, wenn es mir weniger wird? Oh, was ist, wenn es rostet, wenn es, weiß ich, dein ganzes Denken wird eingenommen von diesem Schatz, weil du es permanent entweder beschützen oder verteidigen oder pflegen oder mehren oder noch größer machen willst. Aber wenn es so ist, wofür hast du dann keine Zeit? Für Gott. Für Gott, für sein, da ist dann kein Platz für dein Denken für ihn. Du wirst nicht über Gott nachsinnen, du wirst nicht über ihn nachdenken können. Warum? Weil du keine Kapazität dafür hast. Die Bibel sagt, das ist Götzendienst, weil du all dein Sinnen, all dein Denken, und das bedeutet übrigens mit das Lieben, wir werden das gleich in 5. Mose nochmal sehen, dass du hängst es an diese Dinge. Ich werde ein bisschen persönlich, aber ich sage euch, ich rede aus meiner eigenen Erfahrung, weil das, überleg mal, in Hagar heißt es, richtet euer Herz auf eure Wege, richtig? So zweimal heißt es in unserem Kapitel 1, Gott fordert auf und sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Das heißt, prüft eure Gedanken. Prüft eure Gedanken, wie lebt ihr? Wie denkt ihr? Wo ist euer Herz? Wo ist euer Denken? An was hängt euer Herz? Und ich möchte dich bitten, mal zu prüfen, wo hängt dein Herz? Wie kannst du es prüfen? Wenn du einschläfst, an was denkst du als letztes? Wenn du so im Bett liegst, wenn du da noch denkst. Manche sind so todmüde vom Tag, so erschlagen, da denken sie gar nichts. Ist auch nicht schlecht. Nur nebenbei, manche haben ganz schlechtes Gewissen, dass wenn sie da liegen im Bett und dann, okay, dann lesen sie noch die Bibel oder beten und schlafen dabei ein. Ist das schon mal passiert? Beim Bibellesen eingeschlafen. Beim Beten eingeschlafen. Und manche haben ein ganz schlechtes Gewissen. Oh nein, ich bin beim Bibellesen. Liebe Freunde, es gibt nichts Besseres, als beim Bibellesen einzuschlafen. Dein letzter Gedanke, deine letzte Worte waren Bibelworte. Das gibt nichts Besseres. Ja? Aber ich frage noch einen anderen. Wenn du morgens aufwachst, an was denkst du als erstes? Was bestimmt dein Denken? Und ich kann Phasen meines Lebens durchgehen und ich merke dann Phasen des Segens und Phasen der Dürre, der geistlichen Dürre, der Hungersnot, geistlichen Hungersnot, wenn ich morgens aufwache und an alles denke, nur nicht an Gott. Ich hab Dinge im Kopf, die ich noch erledigen muss, die ich noch machen muss, die ich gerne hätte, wie könnte ich sie beschaffen. In meiner Musikerzeit, als wir noch eine Band, also Musik, ein Team hatten und unterwegs waren, und mich haben solche Instrumente ganz arg begeistert, hier solche Musikinstrumente. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann morgens aufgewacht bin und das Erste, was ich im Kopf hatte, Gitarren. Von meiner Jugendzeit, sagen wir mal, lange her. Ja. Okay, und ich merkte, ich war zur Arbeit und ich merkte, in meinem Kopf sind Gitarren. Ich überlege mir, wie könnte ich, und wie auch immer. Und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. Mein Herz, mein Denken hängt an diesen Schätzen, die ich habe, und das wird langsam ungesund. Und zugleich merke ich, mein geistliches Leben verkümmert. Mein geistliches Leben verkümmert. Obwohl ich dann viel tun, viel mache, aber kein Ertrag. Ich sehe, aber ich ernte nicht. Ich esse, aber werde nicht satt. Ich lese, aber es bringt nichts. Ich bete, aber es hilft nicht. Ich trinke, Durst habe ich immer noch. Und dann merke ich, warum? Weil mein ganzes Denken, weil mein ganzes Herz an etwas gebunden ist. Die Bibel sagt, das ist Götzendienst. Ich diene etwas anderem. Ich liebe etwas anderes. Und glaubt, Gott reagiert ganz schön empfindlich darauf. Denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Geht mal mit mir kurz in, nee, das machen wir noch kurz. Wieder zurück zu Matthäus 6. Schaut mal, was Vers 22, was Jesus sagt. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in der Finsternis ist, finster ist, wie groß ist die Finsternis? Es ist merkwürdig, dass mittendrin hier in dieser Abhandlung und Vers 24 kommt er wieder auf das Thema zurück und sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, den anderen aber lieben oder wird einen anhängen und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott lieben und den Mammon. Du kannst nicht zwei Schätze gleichzeitig lieben. Du wirst dich komplett in einen dich hingeben, dein Denken und dein Handeln und dein Engagement und deine ganze Kraft wirst du da hingeben. Aber zwischendurch kommt dieses mit diesem Lampe und mit diesem Licht. Warum? Weil das hat was mit Habsucht zu tun. Darf ich mal das ganz einfach sagen? Und ich bin mir sicher, ihr könnt mir folgen. Wenn ich es nicht sehe, will ich es nicht haben. Aber sobald ich etwas sehe, dann will ich das auch haben. Solange ich nicht weiß, dass es noch eine bessere Gitarre gibt als die, dann bin ich zufrieden mit meiner und denke, das ist die beste, die es gibt. Bin glücklich. In dem Moment, wo ich sehe, es gibt eine bessere, ist meine auf einmal echt schlecht und mangelhaft. Und ich merke schon, okay, wie könnte ich die andere kriegen? Da müsste ich vielleicht diese verkaufen oder vielleicht noch was anderes. Oder Kredit aufnehmen, vielleicht arbeiten gehen, vielleicht Ferienjob machen und dann Mama, Papa fragen, vielleicht einen Freund anpumpen, wie auch immer, oder? Und mit meinen Gedanken bin ich voll dabei, wie bekomme ich diese Gitarre? Unter uns Jugendlichen, solange ich bei eBay rumgucke, ist alles okay. In dem Moment, wo ich bei eBay reinschaue, gibt es viele Dinge, die ich haben möchte. Ihr versteht, was ich meine, ja? Ich will das jetzt nicht ausführen, aber es ist so, das, was wir sehen, das weckt in uns Begierden. Und dieses Begierden kommt haben wollen. Und dann dreht sich permanent in meinen Augen, ich will es haben. Und ich rede nicht unbedingt von nur finanziellen Dingen. Es geht hier nicht nur um finanzielle Dinge. Es geht grundsätzlich. Ich schaue etwas, ich sehe etwas und dementsprechend sagt Jesus, wie du Dinge schaust, ob dein Auge rein ist oder nicht, wie schaust du diese Dinge? Dementsprechend wird das Auswirkungen darin haben, ob du im Licht oder in Finsternis lebst. Aber der Punkt ist, da wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Geht mit mir ein paar Kapitel weit in Kapitel 13. Ich möchte die Auswirkungen euch kurz zeigen. Matthäus 13, Jesus spricht von dem vierfachen Ackerboden. Er spricht davon, dass das Wort Gottes ausgestreut wird und das bewirkt aber nicht die gleiche Wirkung. Nicht überall entsteht Frucht, sondern nur beim letzten Boden entsteht Frucht. Jesus spricht darüber, die verstehen das nicht. Wir werden auch in unserem Text zu diesem Text wieder zurückkehren, weil wir einiges da auch lesen werden. Aber ich möchte ab Vers 18 euch vorlesen, den Abschnitt, wo Jesus uns das erklärt, was da passiert. Vers 18 sagte, hört ihr das Gleichnis von Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Das heißt, in seine Gedanken. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Also da ist jemand da, der hört das Wort, versteht das Ganze nicht. Und dann kommt der Teufel und nimmt in diese Gedanken, das Denken, die nimmt das weg. Vers 20. Bei dem aber auf das Steine gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn die Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Er ist begeistert, findet es toll, aber wenn es da auf die Probe drauf ankommt, wenn es schwierig wird, dann sagt er nie, nee, der Preis ist mir zu hoch. Auch das keine Frucht. Und jetzt nochmal ein Boden, Vers 22, auf dessen möchte ich eingehen. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, Dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Er hört das Wort, aber permanent sein Denken um die Sorge der Zeit, was wird morgen sein, wird es reichen, habe ich genug, Betrug des Reichtums, das erstickt das Wort. Es vermag in einem nicht zu wirken und kann keine geistliche Frucht bringen. Es gibt keine Ernte. Und ich denke, das ist das, was wir in Haggai haben, diese Sünde, die Gott dem Volk vorwirft. Freunde, seid ehrlich, es sind nicht die äußeren Umstände, die euch hindern, das Haus Gottes zu bauen. Es ist euer Herz, es ist eure Habsucht. Ihr wollt eure eigenen Häuser erst bauen. Ihr wollt Wohlstand, ihr wollt Getäfelte, ihr wollt Geschmückte, Ausgebesserte, Perfekte. Es geht um euch. Es geht um euch. Es ist Habsucht. Gott, gehen wir zurück zu Haggai, Gott belohnt das nicht. Gott belohnt das nicht. Und er sagt eben, prüft. Prüft, denkt darüber nach. Wie ist dieses Leben? Was bringt, was hat das gebracht oder was bringt das? Und ich frage euch auch ganz ehrlich, wie fühlst du dich? Wie geht es dir geistlich in solchen Zeiten, wo du permanent nach deinen Dingen läufst? Wenn du permanent nach deinen Schätzen sorgst? Dass es dir gut geht, deinem Haus gut geht, geistlich gestärkt, Gott nah wie nie, Kraft, Frucht des Geistes, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Enthaltsamkeit, diese Dinge. In diesen Zeiten ist Dürre. Das sind die Zeiten der Dürre. Und Gott sagt, wisst ihr warum? Warum? Nicht die Umstände machen es euch unmöglich, nicht die Umstände sorgen dafür, dass ihr keine Nahrung, keine Frucht habt, keine Frucht bringt. Ihr bringt keine Frucht, ihr habt keine Frucht, wegen eurer Haltung. Wegen eurer Haltung. Das ist die Botschaft des Buches Haggai. Und hier finden wir im Buch Haggai einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das heißt, wenn du das tust, dann wirst du das ernten. Wer sät, erntet das, was er sät. Das ist die Botschaft, die wir vom Alten bis zum Neuen Testament wiederfinden. Du erntest, was du sähst, sagt Gott. Ich möchte auf 2, 3 Dinge eingehen und dann mit euch den Text noch so ein paar Etagen tiefer oder in mehreren Durchgängen einfach anschauen. Erstmal, also Gott sagt, baut das Haus, das ist der Auftrag. Setzt die Prioritäten neu. Nicht euer Schatz, mein Schatz. Nicht euer Leben, mein Leben. Nicht euer Anliegen, mein Anliegen. Ich habe euch nicht hergebracht, damit ihr für euch sorgt. Das ist nicht in erster Linie. Ich weiß, dass es in unserem humanistischen, aufgeklärten Menschdenken ist das schwierig, weil wir ein Verständnis haben, Gott rettet uns für uns oder wegen uns. Gott segnet uns wegen uns. Gott handelt wegen uns und für uns. Gott existiert für mich. Gott ist da, damit es mir gut geht. Gott ist da, damit ich eine gute Ernte habe. Gott ist da, damit ich Gesundheit habe, dass meine Familie gut ist. Gott ist für mich da. Das ist so stark in unserem Denken drin. Und sobald wir etwas anderes hören, dann, das gefällt uns nicht. Aber die Bibel sagt, wer war zuerst, Mensch oder Gott? Denk Gott, gell? Ich erstaune darüber, dass ihr alle so schweigt. Ich muss jetzt nur kurz darüber nachdenken. Wie alt bin ich nochmal? Ist absolut klar. Gott war zuerst. Und wenn Gott zuerst war und dann die Menschen geschaffen hat, dann sind wir für ihn da und er nicht für uns. Es wäre andersrum, wenn wir zuerst da wären. Und dann hätte Gott sich gemacht. Das sei ferne. Gott ist ewig. Alles, was oder die Bestimmung oder der Grund, warum es den Menschen gibt, ist für Gott da. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich hoffe, dass das nichts Neues ist, aber zum Vertiefen und zum Erinnern nochmal und zum wirklich nochmal die Wege prüfen, die Haltung prüfen, das Herz prüfen, die Motivation prüfen. Die Bibel lehrt, dass Gott den Menschen um seinetwillen geschaffen hat und dass Gott auch den Menschen um seinetwillen gerettet hat. Und zwar für den Dienst für ihn. Ich möchte euch das kurz zeigen. Gott ruft das Volk zurück, bringt zurück nach, in das Land, 70-jährige Gefangenschaft, mit einem Auftrag. Und wir haben das uns wirklich, ich denke, gründlich genug angeschaut. Gott ruft sein Volk und sagt, geht zurück und baut mir das Haus. Baut mir das Haus. Das ist der Grund, warum ihr zurückgeht. Das heißt, dient mir. Der Grund, warum ich euch zurückbringe, damit ihr mir dient, damit ihr das baut, was ich brauche. Ein Haus. Als Gott den Menschen schuf, 1. Mose, Kapitel 1, schuf ihn und sagte, okay Mensch, jetzt war's das, alles klar. Warum schuf Gott ihn? Er gab ihm sofort einen Auftrag. Freunde, es gibt keine Gabe ohne Aufgabe. Es gibt keine Gabe Gottes, kein Segen, kein Geschenk, ohne dass es ist nie zum Selbstzweck, nie zum Selbsterbauung, nie zum Selbstnutzen. Wenn Gott etwas gibt, dann bringt es automatisch mit sich, dass ich es weitergebe. Das heißt, eine Gabe gibt es immer zugleich mit einer Aufgabe. Man kann nicht sagen, oh Herr, ich würde so gut singen können. Warum habe ich nicht die Gabe? Schenk mir die Gabe. Warum willst du? Ja, ich will auch so ein guter Sänger sein. So geht es mir manchmal. Warum kann ich nicht singen? Warum habe ich nicht so eine gute Stimme? Ja, damit ich auch mich gebraucht fühle. Damit ich auch wer bin. Damit die Leute auch sagen, wow, guck mal, wie gut er singen kann. Gott wird keinem eine Gabe geben, damit er sich selbst erbaut. Gott gibt eine Gabe damit, und er hat eine gute Stimme, warum? Damit er den anderen zusingt, damit er damit dienen kann. Und das verhält sich mit jeder Gabe. Mit jeder Gabe, die Gott gibt, ist eine Aufgabe. Gott schuf den Menschen und welche Aufgabe gibt er ihm? Das erste, herrsche, oder? Herrsche über die Schöpfung. Die Gabe des Lebens bringt sofort, und das ist ja ein Geschenk, oder? Gott schuf den Menschen und schenkt ihm diese Erde, aber nicht einfach so, sondern verwalte sie, herrsche über sie, sorge für sie, bewahre sie. Es bringt sofort eine Aufgabe mit sich. Dieses Geschenk ist eine Aufgabe. Das wird deutlich in 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Wiederum, Gott macht einen herrlichen Ort, das ist das erste Bild des Tempels. Und was soll der Mensch darin tun? Er soll es bebauen und bewahren. Nur nebenbei, was musste Adam in einer perfekten Schöpfung bebauen und bewahren? Da war noch der Fluch noch nicht da. Hier geht es darum, dass das hebräische Wort bebauen und das gleiche hebräische Wort, das im dritten Buch Mose übersetzt wird mit dienen. Gott schuf den Menschen, bringt in seine Gegenwart und das Erste, was er sagt, weißt du, warum ich dich hergebracht habe? Diene mir. Das ist deine Berufung, in meiner Gegenwart zu sein und mir dienen. Wie soll er dienen? Was ist der Dienst? Wer hat es gerade gesagt? Ich glaube, ich habe gehört eine tiefe Stimme, bewahren. Ich glaube, das war, ja. Ja, bewahren. Richtig? Das ist der Dienst. Wie können wir anders bewahren übersetzen? Halten. Bewahren heißt halten. Das heißt, gehorsam sein. Diene mir, indem du mir gehorsam bist, indem du das tust, was ich dir geboten habe. Das ist der Dienst des Menschen, das ist die Berufung des Menschen. Der Mensch ist berufen, für Gott in seiner Gegenwart zu leben, ihm zu dienen, indem er Gottes Willen tut. Und was ist der Wille Gottes? Schaut, unmittelbar Vers 16 kommt, und Gott, der Herr, gebot. Das erste Gebot, das dann kommt, was er bewahren soll, ist, du sollst essen und du sollst nicht essen. Der Dienst ist in dem Gehorsam Gott gegenüber. Das ist der Dienst des Menschen. Wer Gott gehorcht, dient ihm. Das ist die Berufung des Menschen. Hat der Mensch Gott gehorcht? Hat er ihm gedient? Hat er ihn verherrlicht? Wir wissen, dass es nicht so ist. Und dann finden wir eine Rettungsaktion, dass das passiert. Und sie mündet oder sie wird deutlich in 2. Buch Mose. Geht mal mit mir in 2. Buch Mose. Ich möchte euch kurz das zeigen. Ich finde es dort so toll illustriert. Also, 2. Buch Mose ist von der Thematik her, Gott rettet sein Volk aus der Gefangenschaft, aus den Folgen des Sündenfalls, im Prinzip können wir so als Bild nehmen. Das heißt, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, sie müssen Dinge tun und einem dienen, der nicht Gott ist, oder? Sie müssen jemandem dienen, der sich als Gott ausgibt, aber nicht Gott ist, ein Götze ist. Und Gott befreit sie aus dieser Gefangenschaft. Und jetzt 2. Buch Mose, Kapitel 1 und 2 sehen wir die Geburt, beziehungsweise bekommen wir diesen Eindruck, das Volk mehrt sich, das Volk ist fruchtbar, aber es ist eine schwere Last liegt auf sie, weil sie knechten müssen. Kapitel 2 zeigt uns die Geburt von Mose, der übrigens ein Bild und Vorläufer von Christus ist. Und schaut mal Kapitel 3, da sehen wir die Berufung des Mose. Und da erscheint Gott in den brennenden Dornbusch. Ihr mit Sicherheit, ihr kennt die Begebenheit, eine faszinierende Begebenheit. Neulich hörte ich sie im Zusammenhang von Burnout, auch interessant. Wer alles brennen will, ohne auszubrennen, wie dieser Busch, der muss diese Geschichte sich anschauen. Wie kann man brennen, ohne auszubrennen? Das ist eine interessante Begebenheit. Durfte ich vor kurzem wieder zu den Füßen meines Lehrers sitzen und war eine gute Lektion. Aber worauf ich hinaus möchte, schaut mal Kapitel 3, Vers 8. Gott sagt jetzt, was er tut, er offenbart sich Mose und dann sagt er Vers 8, und ich bin herabgekommen, um es aus der Gefangenschaft, aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land herauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land von Milch und Honig, okay? Gott sagt, ich sehe die Not, ich sehe die Plagen, ich will das Volk retten. Gott ist ein Rettergott. Und ich will sie segnen, ich will in ein Land bringen, Milch und Honig. Aber zu welchem Zweck? Schaut mal Vers 12 im gleichen Kapitel. Ich werde ja mit dir sein und dies sei dir ein Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott opfern. Und das gleiche Wort ist hier, in meiner Übersetzung heißt es, mir dienen. Das ist oft das gleiche Wort wie opfern. Sie werden mir dienen. Warum rettet Gott das Volk aus Ägypten? Damit sie ihm dienen. Die Rettung Gottes ist nicht einfach, oh Mann, die Armen, die leiden da, ich muss sie retten. Dann rettet sie und dann, okay, jetzt geht es euch wieder gut. Ja, okay, vielen Dank, bis zur nächsten Rettung. Das ist nicht, warum Gott rettet. Gott rettet immer mit einem Ziel. Er rettet das Volk zu sich selbst, damit sie ihm dienen. Es gibt keine Rettung ohne Dienst für Gott. Gott rettet niemanden in einen luftleeren Raum. Gott rettet niemanden für sich selbst allein. Ich will sogar so weit gehen. Gott rettet niemanden, Menschen, nur aus dem Grund, damit er nicht in die Hölle kommt. Das ist nicht wahr. Denn wenn es so wäre, da würde niemand in die Hölle kommen, oder? Gott rettet Mensch, damit sie ihm dienen. Wer aber Gott nicht dienen will, glaubt ihr, den wird Gott retten? Wer Gott nur als Automaten gebrauchen will, schaut mal, was dann immer wieder passiert. Als Gott richtet nun mal Mose aus, in Kapitel 4, sagt er, was alles ablaufen wird, wie es ablaufen wird. Er sagt die Reaktion von Pharao voraus, Kapitel 4, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunde, die ich in deine Hand gelegt habe, von dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, und so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Lass meinen Sohn ziehen. Warum? Er soll mir dienen. Nicht dir soll er dienen, mir soll er dienen. Nicht dem Götzen, mir soll er dienen. Und dann passiert Folgendes. Mose und Aaron treten Tag für Tag vor den Pharao und die sagen immer das Gleiche. Ich möchte euch das kurz zeigen. In Kapitel 7, Vers 16. Kapitel 7, Vers 16. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Kapitel 7, Vers 26. Darauf sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Kapitel 8, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, mach dich früh am Morgen auf, tritt vor dem Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen und sage zu ihm, so spricht der Herr, nämlich Jahwe, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Und das ist Kapitel 9, Vers 1, damit sie mir dienen. Kapitel 9, Vers 13, damit sie mir dienen. Kapitel 10, Vers 3, damit sie mir dienen. Kapitel 10, Vers 8, damit sie dem Herrn dienen. Kapitel 10, Vers 11, dienen. Kapitel 10, Vers 24, dienen. Kapitel 10, Vers 26, dienen. Und so weiter und so fort. Ihr kommt nicht nach, ist okay. Der Punkt ist, um was geht's? Warum rettet Gott das Volk? Damit sie ihm dienen. Gott führt Israel nicht zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, damit sie sich selbst dienen, damit sie sich selbst ein Haus bauen, damit sie ihm dienen. Und der Ort, an dem man Gott dient, ist was? Der Tempel. Wie ist es, wie geht es im 2. Buch Mose weiter? Gott führt sein Volk mit herrlicher und starker Hand heraus, führt es an einen Berg Sinai und sie können da Gott nicht nahen, richtig? Wegen ihrer Sünde. Und was lässt Gott Mose schauen und was muss er bauen? Zelt der Begegnung. Warum? Damit sie ihm dort dienen. Und was ist das 3. Buch Mose? Das ist der Dienst. Das 3. Buch Mose beschreibt diesen Dienst, wie das Volk vor Gott tritt und ihm dient, indem es Gott gehorcht, indem es das tut, was Gott ihm gesagt hat. Sie bauen das Haus und sie dienen ihm. Sie bringen Opfer. Sie dienen ihm. Sie bringen Opfer. So, das Zeugnis des Alten Testaments, nur diese ein, zwei Stellen, machen deutlich, Gott rettet, bringt zurück das Volk mit einem Ziel, damit sie das tun, was der Wille Gottes ist, damit sie dienen. Übrigens, das ist nicht nur eine Lehre des Alten Testaments, das ist eine Lehre des Neuen Testaments. Genau das Gleiche. Ich möchte euch an zwei Stellen das nur kurz zeigen. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9. Paulus schreibt, das ist somit einer der ersten Briefe, ich denke, der Galaterbrief ist der erste Brief, den Paulus dann geschrieben hat an die Gemeinde, so der jüngste oder älteste aus der Perspektive. Und dann ist eine sehr junge Gemeinde, die Thessalonicher. Und er schreibt zu ihnen Folgendes, schaut mal Kapitel 1 auf Vers 9. Vers 5 will ich nicht lesen, ab Vers 9 will ich lesen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Paulus spricht und sagt zu den Thessalonichern, es gibt Zeugnis von euch, ihr habt euch bekehrt von Götzen zum lebendigen Gott und warum? Dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Das Bekehrung ist, ich bekehre mich von Götzen weg zu Gott. Worin zeigt sich das? Ich diene Gott. Bekehrung ist nicht einfach, ich komm nicht in die Hölle, gut. Hauptsache gerettet. Das ist nicht Bekehrung. Wir werden nicht in einen luftleeren Raum bekehrt, sondern wir werden bekehrt, von Gott gerettet und zu ihm gebracht. Vorher dienten wir den Götzen, jetzt dienen wir Gott. Vorher waren wir Sklaven des Mammons, und jetzt sind wir Sklaven Christi. Wir gehören ihm. Er ist unser Herr. Wie oft bezeichnet sich Paulus in den Briefen als Sklave Christi? In jeder Einleitung des Briefs. Berufener Apostel, Knecht, wir können das andere Wort Sklave, Jesu Christi. Immer und immer und immer wieder. Denn wer uns bestimmt, dessen Sklave sind wir. Wer über uns herrscht, dessen Sklave sind wir. Nur nebenbei, von wegen der freie Wille. Ja. So sehr wir ihn mögen und lieben, jeder Mensch wird von irgendjemandem geritten, sagt Luther. Entweder von Gott oder vom Teufel. Ja. Aber er wird geritten. Wir sind Sklaven, entweder verkauft unter die Herrschaft des Teufels, verkauft unter die Macht der Sünde, oder wir sind und müssen ihm dienen und knechten und schreien wie das Volk in Ägypten, oder wir werden gerettet zum Dienst als Sklave Gottes, damit wir ihm dienen. Dieser Dienst ist aber nicht knechten. Dieser Dienst ist nicht mit Peitsche und mit Schreien, und das ist ein anderer Dienst, das ist ein herrlicher Dienst. Das Gleiche sagt Petrus ebenfalls, und das bringt uns wieder und thematisch in unseren Zusammenhang. 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2. Ich möchte lesen ab Vers 1 vielleicht bis Vers 10 diesen Abschnitt. 1. Petrus 2, 1 bis 10. Bei diesen beiden Stellen möchte ich das belassen. Legt nun ab all eure Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen bei Gott, aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges, und jetzt, Priestertum. Lasst euch auch bauen als ein geistliches Haus, zu Gott gekommen, von Gott gerettet, zu einem Dienst, nämlich als Bau eines Hauses und als ein Volk, das Gott dient, ein Priestertum. Das entfaltet er jetzt folgende und sagt, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Auch wir bringen und dienen Gott, indem wir ein Opfer bringen, richtig? Müssen wir schlachten? Müssen wir ein Lamm opfern oder eine Turteltaube oder irgendwas? Nein, aber wir bringen auch Opfer. Wusstet ihr, dass wir auch Opfer bringen müssen? Auch Schlachtopfer bringen müssen. Aber das sind geistliche Opfer. Wer kann mir sagen, was für ein geistliches Opfer müsst, unter anderem, welche geistliche Opfer können wir Gott bringen? Zeit, Gehorsam, Lob der Lippen, Hebräerbrief 13, sehr gut. Bitte? Treue, was noch? Vertrauen, Gehorsam. Ja, da sind wir aber bei der Frucht des Geistes schon angekommen. Paulus spricht zum Beispiel von Opfern, geistlichen Opfern, wenn wir zum Beispiel denen helfen, den Geschwistern helfen in der Not. Indem Paulus sagt, die Opfergabe, in denen er in Korinth oder in Rom eingesammelt hat und nach Jerusalem den Bedürftigen bringt. Das heißt, man kümmert sich nicht in erster Linie um sich selbst, sondern um Gottes Anliegen, um die, die Gott gehorchen oder gehören. Und er sagt, das ist ein Opfer. Wir dienen Gott, indem wir füreinander sorgen, indem wir füreinander sorgen und Acht geben. Und wir bringen geistliche Opfer, indem wir Gott anbeten, indem Gott wir preisen, indem wir Gott loben, indem wir Gott miteinander Lieder singen und vom Herzen, nicht nur mit den Lippen. Dann sieht Gott sofort. Wenn wir singen die Lieder und aber gedanklich mein Herz auf anderen Wegen ist, nämlich bei mir zu Hause, in meiner Garage, in meinem Wohnzimmer, in meiner Küche, bei meinem Computer, vielleicht bei meinem Mann, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinem Haus. Aber der Mund bewegt sich. Das ist kein Lob, kein Opfer, das wir Gott bringen. Das ist kein Dienst für Gott. Aber wenn wir vom Herzen Gott loben und preisen, Freunde, ich sage das immer wieder, mach mir selbst immer wieder bewusst, in dem Moment, ich frag erstmal so, kennt ihr diesen Moment, ihr seid in der Gemeinde, Gott spricht durch sein Wort, gebraucht die Predigt oder die, wie auch immer, die Lieder, wie auch immer, und der Geist bewirkt in euch ein Gebet, legt ein Gebet aufs Herz. Kennt ihr das? Wo eigentlich das Herz beten möchte. Und ihr sitzt da und sagt, oh, aber was werden sie denken, wenn ich jetzt laut bete? Ha? Kennt ihr das? So, dann kriegt man Angst, jetzt laut zu beten. Ja, kann ich, oh, traue ich mich? Was wird der Nachbar denken? Keine Ahnung, Angst bekommt ein. Man beginnt darüber zu grübeln und man wehrt und geht nach Hause. Wisst ihr, ohne was? Ohne ein Opfer Gott dargebracht zu haben. Und Gott hat durch seinen Geist das Opfer vorbereitet, die aufs Herz gelegt und sagt, opfere Gott Dank. Und wir wehren. Warum? Weil es mich ja was kosten würde. Weil ja ich dann, keine Ahnung, mich versprechen würde. Weil was weiß ich, die anderen über... Ich weiß nicht, welche Gründe dafür sorgen, dass wir nicht laut beten, zum Beispiel in der Gemeinde. Opfert Gott Dank mit der Frucht der Lippen. Und das Herrliche, der Geist wirkt, er legt sie sogar die Opfer bereit. Aber das ist die Art und Weise, wie wir geistliche Schlachtopfer darbringen. Geht mit mir noch mal kurz zu Petrus Kapitel 2, wir lesen Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, nicht gehorsam. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und jetzt, warum? Damit wir gerettet werden. Damit wir nicht in die Hölle kommen. Damit es uns gut geht. Damit wir gesundes Leben haben. Damit wir Segen haben in Fülle. Nein, damit, jetzt bin ich vom Zeil verrutscht, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Damit ihr mich verkündigt, damit ihr Dinge über mich sagt, damit ihr mir opfert, mich verherrlicht, damit ihr mir dient. Das Priestertum, die Priester haben eine Aufgabe, das war ein Priestertum, um Gott zu dienen. Gott erwählt sich, wie damals. Der erste, wisst ihr, wer der erste hohe Priester war? Auf der Erde. Adam. Der erste hohe Priester, der Gott dienen wollte, war eigentlich Adam. Gott, die Menschheit fällt, mit diesem Adam fällt die ganze Menschheit. Gott beruft sich ein ganzes Volk heraus. Er erwählt sich in Abraham ein Volk, warum? Damit sie Gott dienen, ein Priestertum. Ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein, ihr sollt mir dienen. Er rettet in Abraham sich ein Volk. Und das statt Volk, dass das Volk Gott dient, was macht es? Es dient Gott nicht, oder? Es dient anderen Götzen und hurt anderen Götzen nach. Und was braucht das Volk selbst? Ein Priestertum. Und obwohl es das ganze Volk Gott dienen sollte und Gott ein Priestertum sein sollte, gibt Gott ihnen ein Priestertum, Levi, dem Stamm Levi. Sie brauchen selbst erstmal Priester, obwohl sie ein Priestertum in der ganzen Welt und Gottes Herrlichkeit verkündigen sollen, Gottes Herrlichkeit bezeugen sollten. Das ist die Berufung. Gott rettet zum Dienst. Warum sage ich das? Haggai, zurück zu uns, zum Buch Haggai. Gott führt sein Volk zurück und schickt sofort den Prophet Haggai und sagt, Haggai, erinnere sie an ihr Dienst. Erinnere sie, warum ich sie zurückgebracht habe. 18 Jahre sind vergangen. 18 Jahre mittlerweile. seit der Zurückführung. Die erste Euphorie, die erste Begeisterung, der erste, so jetzt packen wir es an, ist verflogen. Die Sorgen von außen, die Kämpfe von außen, die Widrigkeiten von außen und das Herz von innen hat dazu beigetragen, dass die Berufung vergessen worden ist. Wozu hat Gott sie zurückgebracht? Stattdessen, das Herz wendet sich von Gott weg, wendet sich zu Götzen hin. Habsucht, mein Haus. Und Gott gibt einen Auftrag und sagt, schaut mal Vers 7. So spricht der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Noch einmal, er wiederholt, denkt nochmal drüber nach. Denkt drüber nochmal nach. Vorher hat er gesagt, denkt drüber nach, guckt mal, warum, schaut mal, wie es euch geht. Sie haben sich darüber Gedanken gemacht und merken, Gott hilft ihnen dabei und sagt, irgendwie ist nichts dabei rausgekommen. Schaut mal, in Vers, Entschuldigung, ich habe euch Vers 7 gesagt, ich ganz kurz nochmal Vers 6. Schaut mal Vers 6. Ihr habt viel gesät. Seht ihr das? Schaut mal Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut. Ihr wolltet immer viel. Und was ist dabei rausgekommen? Wenig bis gar nichts. Warum? Weil eure Prioritäten falsch waren. Weil ihr vergessen habt, wer der Herr der Herrscharen ist, wer segnet, wer gibt, wer der Herr über Himmel und Erde ist, wer der Herr über die Ernte ist, wer der Herr der über die Menschen ist, wer der Herr über Kyros ist, wer der Herr über Persien ist, wer der Herr über die Samariter ist. Wer ist der Herr über all diese Dinge? Glaubt ihr, die können gegen euch diese Dinge tun, weil sie es wollen? Richtet euer Herz. Und jetzt baut das Haus. Vers 7. So spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und dann, und jetzt kommt der Befehl, und baut das Haus. Tut das, wozu ich euch berufen habe. Ja, warten mal, wir müssen erst warten, bis Schiffe gebaut sind und bis wir wieder die Schiffe losziehen lassen können, damit wir die Zedernholz holen können. Das Zedernholz gab es ja da nicht, gell? Es musste ja hergeschafft werden. Gott, wir können nicht sofort loslegen. Gott sagt, doch, geht aufs Gebirge, da gibt es Holz. Ja, aber es gibt kein Zedernholz. Ist egal, da gibt es Holz. Ihr könnt sofort loslegen, sofort. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Geht, baut das Haus. Und dann heißt es, dann werde ich Gefallen haben, dann werde ich segnen, dann werde ich mich verherrlichen, dann werde ich Dinge tun und ihr werdet merken, dass ich Herr bin. Dann, wenn ihr gehorsam seid. Interessanterweise nur nebenbei, warum Holz holen? Warum nicht Steine? Das ist doch stärker, gell? Und wir sind doch in dem Bild, lebendige Steine, Holz, Heu und Stroh, der taugt ja nichts, gell? Warum ist der Auftrag, holt Holz? Ich denke, geschichtlich, hier ist nicht die Anspielung, jetzt holt nicht so schönes Material, das letztendlich was verbrennt, das ist nicht der Punkt. Sondern Steine gab es genug, denn der Tempel ist zerstört, zerschlagen. Der ganze Berg, Tempelberg, ist überhäuft mit Steinen. Aber was fehlt? Holz. Warum? Weil es verbrannt ist. Ist nichts mehr da. Und damit sie überhaupt arbeiten können, damit sie Gerüste bauen können, damit sie Werkzeuge bauen können, damit sie aufbauen können. Holz erstmal, Holz. Das heißt, macht mal die Vorbereitungen. Zum Gerüstbauer, hol mal das Gerüst her. So, los geht's. Trefft Vorbereitungen. Es dauert nämlich ganze 23, 24 Tage, bis der Bau beginnt. Aber Gott sagt schon mal, trefft Vorbereitungen. Legt los, heute, nicht morgen. Ja, aber erst, nein, jetzt. Baut das Haus. Das ist der Auftrag. Baut das Haus. Das ist der Dienst. Baut mir das Haus. Warum ist das so wichtig? Ich hoffe, auch das ist mittlerweile hängen geblieben, dass nicht das irdische Haus im Fokus ist, oder? Dass es um ein anderes Haus geht, das Gott eigentlich haben möchte. Ein geistliches Haus, das der wahre Davidit bauen wird. Aber mit dem Haus hängt der Dienst zusammen. Und hier geht es um Schattenbilder. Hier geht es darum, mir könnt ihr nicht einfach so dienen. Man kann Gott nicht dienen, außer nur in seinem Haus. Das Haus ist der Begegnungsort. Das ist der Ort, wo man Gott naht. Das ist der Ort, wo man dient. Das ist der Platz. Baut mir das Haus. Wir wissen, dass das wahre Haus die Gemeinde ist. Und ebenfalls, wenn wir ins Neuen Testament gehen, nur ein, zwei Stellen zur Erinnerung. Ihr kennt bestimmt Matthäus 16, diese wunderbare Begebenheit, wo Petrus die herrliche Vision bekommt, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, auf dieses Bekenntnis, auf dieses Fundament, nämlich Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, sagt Jesus, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. So beginnt im Neuen Testament. Jesus ist der, das wahre Haus baut. Und nachdem er den Grundstein gelegt hat und selbst dieser Grundstein ist, welchen Auftrag gibt er seinen Jüngern? Geht nun hin. Nicht morgen, nicht übermorgen. Geht hin. Wir können sagen, baut das Haus. Baut das Haus. Die Gemeinde bekommt diesen Auftrag. Und mit dem Missionsbefehl, Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und der Erde, im Himmel auf der Erde. Wir können sagen, ich bin der Herr der Herrscharen. Darum geht hin, weil ich die Macht habe. Darum geht hin und baut mir das Haus. Holt Steine, in dem Fall lebendige Steine. Holt sie und baut mir das Haus. So beginnt es. Und der Auftrag geht an die Jünger. Und dieser Auftrag wird deutlich bei Paulus zum Beispiel im Epheserbrief. Geht mit mir, Kapitel 2, 22. Epheserbrief. Wir kennen ja diese Stelle schon von den Schatten und Bildern, als wir über die Schattenbilder gesprochen haben. Epheserbrief 2, 22. Da sagt Paulus, ich lese vielleicht ab Vers 20, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Gemeinde, der Tempel, ist der Bau, der gebaut werden soll. Er muss auferbaut werden. Und wenn er nicht auferbaut werden, oder ich will anders sagen, solange das nicht die Priorität ist, nämlich Jesus gehorchen, seine Gebote zu tun, hat das Auswirkungen. Dementsprechend, ob wir das Haus bauen, ich mache jetzt ein Wortspiel, ob wir das Haus auferbauen, dementsprechend, wie wir mit seinem Haus umgehen, gibt es Segen oder Zucht. Denn Fluch, unter dem Fluch sind wir nicht mehr. Gott sei Dank. Sondern wir sind unter der Zucht. Es gibt Auswirkungen auf unsere geistliche Ernte. Und nicht nur geistliche Ernte. Es gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang auch in unserem Leben. Wer gegen den Willen Gottes lebt, wird das in seinem Leben, es wird nicht spurlos vorübergehen, liebe Freunde. Wird nicht spurlos vorübergehen. Ich will das nochmal so konkretisieren. Es gibt ja viele, die Gott nicht lieben, an denen nicht glauben und leben, wie sie wollen, und denen geht es gut, gell? Das ist nicht der Punkt. Wem geht es nicht gut? Wer Gott gehört, dem geht es nicht gut, wenn er gegen seinen Willen lebt. Warum? Weil Gott die Seinen, die er liebt, züchtigt. Er will nicht, dass sie ihn ungehorsam gegenüber leben. Er will nicht, dass sie Götzendienst treiben. Er will nicht, dass sie ihr Herz woanders hinhängen. Und weil er sie liebt und weil er sie nicht verlieren will, was macht er? Er züchtigt sie. Er reinigt sie. Er heiligt sie, damit sie nicht verloren gehen. Wer aber dementsprechend mit seinem Haus umgeht, schaut mal Kapitel Epheserbrief, Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, ab Vers 8. Da ist von Jesus die Rede. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Der Punkt ist, Jesus ist hinaufgestiegen. Was bedeutet das? Himmelfahrt. Was bedeutet das? Er hat sich zu Rechten des Gottes gesetzt. Was bedeutet das? Er hat die Herrschaft angetreten. Und hat was getan? Er hat den Menschen Gaben gegeben. Wie? Er hat den Geist Gottes ausgegossen und sie befähigt. Er hat ihnen Gaben gegeben. Wofür? Damit sie sich toll fühlen? Nein. Mit für die Aufgaben. Und was ist die Aufgabe? Und jetzt lesen wir. Was ist die Aufgabe? Vers 10. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist über die Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und jetzt, für die Erbauung des Leibes Christi. Gott gibt Gaben, er gibt seinen Geist. Jesus gibt Gaben der Gemeinde. Warum? Damit sie auferbaut, damit sie gebaut wird. Das ist der Dienst. Das ist der Auftrag. Gott rettet niemand in die Passivität. Jeder hat eine Aufgabe. Baut mein Haus. Dient mir. In dem Maße gibt es Segen oder nicht. Und dann schreibt er darüber, über diesen Dienst, über diese Erbauung, Vers 13. Er sagt, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, das ist die Erbauung, die Einheit im Glauben über Jesus Christus. In der Weise, dass die Gemeinde zu einem Verständnis über Jesus kommt, dazu gibt er der Gemeinde Gaben, nämlich wer Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der Reife Christi, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenen Irrtum. Also Warnung, Schutz, Mündigkeit der Glieder am Leib Christi, damit sie fähig sind, Irrlehre zu erkennen. Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm aber wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der unterstützenden dienende Gelenke, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu der Selbstauferbauung in Liebe. Die Gemeinde ist dieser Bau, der auferbaut, der gebaut werden soll. So wie in Haggai, baut das Haus, das ist der Auftrag. Das ist die Priorität, baut das Haus. Lass mich ein, zwei Gedanken machen und ich schließe für heute. Und dann machen wir in 2 Wochen wieder weiter nach den Ferien. Ebenfalls, Gott rettet das Volk Israel, bringt zurück und der Auftrag ist, nach 18 Jahren, wisst ihr eigentlich, wozu ihr gerettet worden seid? Nicht, damit ihr euch hier bequem machen sollt und dieses Leben zu genießen. Das ist nicht segend. Und er sagt, baut das Haus. Ebenfalls, Gott rettet uns. Nicht einfach so. Er rettet uns, damit wir ihm dienen. Und er sagt, baut das Haus. Nun, er gibt Gaben der Gemeinde, damit dieses Haus gebaut und erbaut wird, immer mehr. Und es gibt verschiedene Formulierungen in der Bibel, auf die werden wir vielleicht eben nächsten Mittwoch in 2 Wochen drauf kommen. Paulus sagt, alles was wir tun, wenn wir beten der Gemeinde, soll es zu was dienen? Zu Erbauung. Kennt ihr Gebete, die nicht zur Erbauung dienen? Ich kenne Gebete, die zur Belehrung dienen. Man betet, weil man seine Meinung kundtun will. Unzufriedenheit. Das ist kein Lob der Lippen. Das ist kein Opfer. Das ist keine Erbauung. Paulus sagt, alles, was ihr tut in der Gemeinde, jede Gabe, die Gott hat, wenn ihr betet, wenn ihr redet, dann habt die Erbauung im Auge. In Römer Kapitel 14, im Korintherbrief Kapitel 14 spricht er darüber und sagt, das lese ich noch, Römerbrief Kapitel 14, das lese ich als Abschluss noch. Ich hoffe, ihr habt heute Geduld. Ich habe mich schon lange gut gehalten mit der Zeit und jetzt beginne ich schon. Römer Kapitel 14, Vers 19. Hier geht es um den wahrhaftigen Gottesdienst, sich selbst Gott darzubringen als ein lebendiges Opfer. Was ist mein Dienst? Wozu hat Gott mich gerettet? Römer 12 bis 15 ist dieser Gottesdienst. Und dann Vers 19, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Baut das Haus. Er baut das Haus. Und das, was wir tun, was wir sagen, wie wir handeln, soll ein Ziel sein. Das Haus soll erbaut werden. Das ist die Priorität. Es muss erbaut werden. Denn das ist der Auftrag. Der Leib Christi muss erbaut werden. Und wisst ihr, was Gott sagt? Geht, macht das. Denn an dem Tag, wo wir das tun, wird er segnen. Er wird segnen. Und auf der anderen Stelle sagt Paulus, aber wer den Leib des Herrn, den Tempel, verdirbt, den wird auch Gott verderben. Wer die Baustelle weiterhin zu einer Ruine macht oder aus einem Haus eine Ruine macht, das gibt Konsequenzen. Wie im Buch Hage. Es gibt Konsequenzen, es gibt Folgen. Die gucken wir uns, wie gesagt, nochmal nach. Aber der Punkt ist für heute, der Auftrag ist, Gott rettet das Volk, bringt sie zurück und sagt, baut das Haus. Wenn ihr das tut, werde ich segnen. Trachtet zuerst nach dem Gottesreich, nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach seinem Anliegen. Und schaut, ich werde segnen. Ich bin dann bei euch. Und ich bin da nicht gegen euch. Mit dem bei euch kommen wir in Kapitel 1, kommt später. Aber ich denke, das ist so ein zweiter Schritt in diesen Text hinein. Gott rettet sein Volk zum Dienst. Dieser Dienst ist Bau des Hauses, zur Erbauung. Ich als Hausaufgabe, prüfen wir unsere Wege. Prüfen wir unsere Wege. Wo ist unser Herz? Zuerst, wo ist unser Herz? An was denkst du, wenn du schlafen gehst? An was denkst du, wenn du morgens aufstehst? An was denkst du, wenn du Mittagspause machst? Was bewegt dich? Um was drehen sich permanent deine Gedanken? Prüf dein Herz. Was ist dein Anliegen? Und ich denke genauso auch für die Gemeinde. Was ist dein Anliegen? Worum drehen sich deine Gedanken? Ist dein Anliegen die Erbauung des Leibes? Soll das Haus gebaut werden oder zerstört werden? Was ist das Anliegen? Richtet eure Herz auf eure Wege. Denn in dem Moment, wo wir unser Herz auf diese Wege richten und das Haus bauen, diesen Schritt tun, wird Gott sich verherrlichen. Sagt, ich werde mich verherrlichen. Ich möchte beten. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Wer beten möchte, darf das gerne tun. Ihr dürft gerne opfern. Du, Herr der Herrscher, du bist es würdig, dass unser ganzes Herz an dir hängt. Du bist unser Schatz. Du bist unser wertvollster Schatz. Du bist das Kostbarste, was wir haben. Und darum verdienst du, Herr, dass all unser Denken, unser Trachten, alles auf dich ausgerichtet ist. Ich bitte das für mich. Heilige mein Herz, heilige mein Denken, heilige meine Motive und meine Wünsche und Entscheidungen. Richte sie auf dich aus, Herr. Herr, zeig mir, was weggehört, was diesem Schatz streitig einen Platz macht, das ablenkt, das ja, verführt. Herr, ich bitte dich darum, weil du es würdig bist. Danke, Herr, dass du uns so eine hohe, so eine herrliche, wunderbare Berufung geschenkt hast. Wir dürfen dir dienen, den Schöpfer, dem Herrn der Herren, dem Herr der Herrscharen. Was für ein Riesenvorrecht. Und so nimm auch dieses Opfer des Gebets von jedem Einzelnen, der es gesprochen hat, ob leise oder laut, und als Wohlgeruch, Herr, dass du verherrlicht wirst. Und erzieh uns in rechter Weise, dass dein Haus wirklich gebaut und erbaut wird. Danke, dass du mit uns gehst, und wir diese Verheißung haben. Du bist mit uns. Danke dafür. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gott segne euch.